Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Hallo.
Hallo.
Gerade zu erleben auf der Bühne von der Komödie am Kudamm im Stück Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst. Und das ist ja ein Zwei-Personen-Stück. Nehmen Sie uns mal ein bisschen mit in die Geschichte.
Vielleicht ist es ein ganz durchschnittliches Pärchen. Tom ist Musikkritiker, hat vor einem Jahr seinen Job verloren, weil eben es gibt nicht mehr so viele Magazine oder Zeitschriften, die überhaupt solche Artikel veröffentlichen. Und sie ist Ärztin und ist ziemlich eingebunden in die Arbeit und auch ansonsten ziemlich überfordert mit ihrem Alltag, was vielleicht normal ist, wenn man zwei halbwüchsige Jungs zu Hause hat. Und die beiden sind an dem Punkt in ihrer Ehe, wo es zwei Möglichkeiten gibt. Entweder man hört ganz auf oder man geht zu einer Ehetherapie. War ursprünglich seine Idee. Und jetzt sehen wir die beiden jedes Mal vor der Ehetherapie sich in einer Kneipe treffen, also sie trinken ein Glas Wein und Bier und diskutieren alles durch.
Und diese Luise, die Sie ja spielen, was ist das für ein Typ?
Das ist eben eine Frau, die sehr, ich würde mal sagen, sehr, sehr gut organisiert ist. Also so eine von diesen pragmatischen Frauen, die ihren Job macht, dann noch einkaufen geht, dann kocht, dann noch mit dem Hund eine Runde geht und vielleicht noch eine Wäsche wäscht.
Das übliche Programm.
Ja, wobei ja eben, sie könnte ja auch sagen, ey Jungs, also wirklich, ich bin echt fertig, ich habe den ganzen Tag gearbeitet, macht ihr das? Aber das macht sie vielleicht auch nicht genug. Und ganz wichtig, die beiden sind an dem Punkt in ihrer Ehe, weil sie hat sich eine Affäre geleistet. Und anhand dieser Affäre ist eben jetzt zu sehen, so kann es nicht weitergehen.
Was hat Sie speziell an dieser Rolle gereizt?
Also, das ist eine wirkliche Herausforderung, nur mit einer anderen Person auf der Bühne. Meine Freundin Amina Gustner hat Regie geführt. Also wir haben einen Text, eine witzige Vorlage von Nick Hornby. Und dann kommt Amina Gustner und schraubt es an manchen Stellen nochmal weiter. Das fand ich sehr reizvoll. Und außerdem habe ich ganz lange keine Komödie mehr gespielt.
Und Komödie ist ja das Schwierigste, was man sich vorstellen kann.
Ja, aber auch das Tollste. Mhm. Also Komödie ist eigentlich auch einfach Musik oder sagen wir Rhythmus. Oder man kann auch im Laufe der Vorstellung, haben wir wirklich viele Stellen so rausgekriegt, der Heiko Senst und ich, mit dem ich spiele und mit dem ich sehr, sehr gerne spiele, haben wir so rausbekommen, was halt sehr gut funktioniert. Und es geht gar nicht darum, Lacher abzugreifen. Es geht einfach darum, dass wir gemeinsam eine Pointe vorbereiten. Und wenn wir das nicht gut machen, dann gibt es keinen Lacher.
Ganz wichtig dabei ganz natürlich einfach. Das Timing.
Ja, es ist Timing. Das größte Problem und die größte Herausforderung und der größte Spaß.
Sie haben das ja schon auch in dieser Konstellation in Hamburg gespielt, im Vierhaus. Kann man zwischen dem Berliner Publikum, dem Hamburger Publikum und vielleicht auch woanders dem Publikum Unterschiede bemerken?
Ich hatte gedacht in Hamburg, dass das Publikum vielleicht reservierter ist, weil ich vielleicht die Hamburger in meinem Kopf in eine Schublade getan hatte, wo ich dachte, die sind reservierter. Aber die sind gar nicht so reserviert. Die Berliner empfinde ich immer als sehr, sehr kritisch. Die muss man wirklich, man muss sie irgendwie echt abholen. Aber vielleicht sind die Berliner ein Momentchen länger zögerlich, bevor sie dann loslachen. Toll ist natürlich immer, wenn Leute sitzen im Publikum, die schon mal sich gerne amüsieren wollen. Also wenn man sich amüsieren will, dann kommt man auf seine Kosten und dann kann man auch einfach lachen. Manche Stellen mussten wir bewusst entzerren, weil Leute sich manchmal nicht getraut haben zu lachen, weil sie dachten, oh Gott, ich verpasse jetzt, wie es weitergeht.
Gibt's denn so Situationen, gerade auch bei diesem Stück, es ist ein Zwei-Personen-Stück, sie sind sehr aufeinander so auch eingespielt und es sind ja auch sehr lustige Szenen dabei, dass sie da, wenn sie sich so in die Augen gucken, tatsächlich auch mal lachen.
Sowas von. Mhm. Mhm. Es gibt zwei Stellen, wo ich wirklich aufpassen muss, richtig, richtig aufpassen muss, dass ich nicht lache. Es ist auch schon passiert, das ist dann nicht so tragisch, es ist kurz vor der Pause, aber trotzdem, es ist schöner, wenn es nicht passiert, wenn man einfach durchzieht.
Es sind ja auch wirklich spannende Themen. Es geht um Lüge und Wahrheit, Nähe und Fremdsein. Das sind ja alles Themen, die wir alle kennen aus Partnerschaften.
Ja, es geht um die absolute Existenz. Es geht um die ums Eingemachte, ja. Es geht um Sex. Es geht darum, was passiert, wenn man den nicht mehr hat, weil man sich voneinander entfernt hat. Wie kommt man dann wieder, wie geht man aufeinander zu, wenn, sagen wir mal, Sex der Kitt in der Beziehung ist? Oder was ist es denn sonst? Oder was gibt es überhaupt noch sonst am anderen zu mögen? Gibt es einfach, wir haben in der Beziehung haben wir so ein Kosmos von auch diese komischen Vorstellungen, die wir von Partnerschaft haben. Oder vielleicht hatten wir dann vor 20 Jahren, als wir zusammengekommen sind, andere Vorstellungen und jetzt hat sich alles verändert. Und was macht das mit einer Beziehung, wenn einer seinen Job verliert und viel zu Hause ist und vielleicht von dem anderen als trotzdem dröge wahrgenommen wird? Oder die Frau ist also vielleicht in so ein Hamsterrad gekommen und fängt an vor lauter, ich mache hier alles und ich verdiene das Geld und ich gehe auch noch einkaufen und ich gehe auch noch kochen.
Und vielleicht überhaupt.
Muss man mal sagen, irgendwie, ja, ist gut, muss nicht alles machen. Mhm. Das sind diese Sachen. Plötzlich steht man da und da hat man immer diesen Alltag mit diesen Kindern und ja, was ist da noch? Und das ist ja auch für jeden Einzelnen, für sich selber. Also das ist total existenziell, genau.
Und die Lösung scheint ja oftmals ganz leicht, nämlich einfach mal miteinander reden.
Ja.
Wenn es denn so einfach wäre.
Genau. Also deswegen ist es ja vielleicht ganz gut, mit Hilfe von jemand zu reden, der dann auch feststellen kann, ach, vielleicht unterbricht die eine Person immer die andere. Oder hört nie zu Ende zu oder hat immer schon eine Lösung parat. Lernen wir halt mal zuhören.
Kennen Sie das aus eigener Erfahrung, Paartherapie? Haben Sie das mal gemacht?
Ja, habe ich gemacht mit meinem Ex-Freund.
Das heißt, haben uns trotzdem getrennt, Fall nicht so viel geholfen. Aber Sie wussten hinterher, warum.
Nein, er behauptet, wir haben uns getrennt, weil wir da nicht weitergemacht haben. Wir haben das zeitlich schwer hingekriegt. Das ist eben in unserem Beruf schwierig mit den Zeiten. Wenn wir beide immer viel unterwegs sind, wir konnten das nicht durchziehen, diese Therapie. Und das war auch keine Therapie, es war eher so ein waren immer so Gespräche. Und ich hatte das Gefühl, sie ist auf seiner Seite.
Na gut. Aber das ist sowieso so eine Frage. Ist es einfacher, wenn man, Sie waren ja mit Schauspielern eben tatsächlich auch sehr lange liiert, ist es einfacher, wenn man denselben Job hat? Oder ist es vielleicht manchmal auch schwieriger, weil das dann so zwei Alpha-Tierchen sind, vielleicht so ein bisschen Konkurrenzdenken oder so?
Da wäre ja in meinem Fall, weil ich cis-hetero bin, von einem Mann reden, fühle ich mich gar nicht so sehr in Konkurrenz. Ich habe dem Thomas.
Nee, aber umgekehrt ist es ja oft so.
Boah, glaube ich nicht.
Nee?
Also ich glaube, der Thomas und ich, wir haben uns immer alles gegönnt gegenseitig. Wirklich. Uns wirklich gefreut. Das ist toll. Wenn jemand was machen kann, was ihm Spaß macht. Oder ich meine, wir sind Schauspieler, weil wir gerne spielen. Wir spielen einfach gern. Also es ist, ich gönne das gerne. Und ich glaube, Thomas hat mir auch immer gegönnt. Und mit Nick, mit meinem Ex-Freund, ist es genauso. Der kommt ja eher von der Performance. Das ist wieder was anderes.
Mhm.
Aber ich glaube, es ist organisatorisch eine vollkommene Herausforderung. Also mein Ex-Freund Nick, der wohnt in Hamburg, hat dort seine Tochter, also auch ein Familienleben. Und der ist gependelt, hat hier gearbeitet in Berlin. Und wir mussten ständig organisieren. So machen wir es jetzt mit dem Hund. Also wir haben einen Trennungshund. Und wir sind immer am Organisieren. Das hat irgendwie ziemlich viel Kraft gekostet.
Mhm.
Und so ist es auch bei Tom und Luise. Das Organisieren und dieser blöde, langweilige Alltag, das kostet einfach viel Kraft.
Mhm. Und sind Sie jemand so im richtigen Leben, der Dinge auch gleich ansprechen kann? Oder fressen Sie jetzt erstmal so einen Moment in sich rein und denken, ist noch nicht der richtige Zeitpunkt?
Im Nachhinein weiß ich oft, was ich hätte sagen sollen. Aber ich kann es oft in der Sekunde nicht, kann es auch nicht von mir halten. Also man muss ja auch nicht alles immer sich so reinfressen, so reinziehen. Man muss ja auch nicht alles so an sich ranlassen. Ich hätte mir gewünscht im Laufe der Jahre, dass ich vielleicht manchmal eher sagen könnte, stopp, warte, das kann ich jetzt gerade nicht hören. Oder lass uns jetzt nicht darüber reden. Ich übe das immer noch, das in der Situation anzusprechen. Gerade habe ich mit meinem Ex und noch einer Frau, Katharina Belena heißt sie, ein Kollektiv. Wir haben ein Performance-Kollektiv. Mhm. Da üben wir das jetzt auch. Wenn was ist, wenn einer einen blöden Ton hat, mir wirft man vor, oft ich hätte einen apodiktischen Ton, einen kategorischen Ton, der sozusagen allen anderen klar macht, ey, du hast jetzt hier gar nichts mehr zu sagen. Dann habe ich gesagt, oh bitte, bitte, sprecht es einfach direkt an. Das versuchen wir jetzt mal so zu machen.
Letzte Woche war die Premiere hier in Berlin. Waren Sie da vielleicht vielleicht besonders aufgeregt, weil ja möglicherweise auch Freunde und so im Zuschauerraum sind?
Ja, toll ist, dass in der Premiere eben auch ein Fan von uns saß, also eine Zuschauerin, die hat sich schon einige Vorstellungen auch in Hamburg angeguckt. Und die ist immer, die ist auf eine Art eine große Beruhigung, weil die, wo ich weiß einfach, sie wird lachen, selbst wenn ich noch nicht ganz 100% auf dem Punkt bin. Und Aufregung ist tatsächlich ja viel größer, logisch, weil wirklich, ich glaube, alle meine Freunde werden kommen oder sind teilweise auch schon gekommen. Aber es ist gleichzeitig auch eine ganz gute Startrampe für das Stück. Ich mag Lampenfieber gerne.
Haben Sie so ein Ritual vor so einem Auftritt?
Ja, habe ich. Also eins der wichtigsten ist, dass ich einen Cola habe, weil ich mir einbilde, ich kann vorher nichts essen. Ich kann 2 Stunden vorher nichts essen, weil ich eben aufgeregt bin. Aber ohne ein bisschen Zucker schafft man das. Man schafft das nicht, weil das wirklich ein Kraftaufwand ist, 2 Stunden zu spielen oder fast 2 Stunden. Also brauche ich einen Cola. Das ist ein Ritual, dass ich zu einer bestimmten Zeit ein Cola trinke und dass ich mich einspreche. Ich brauche die Zeit, um mich auf eine bestimmte Art und Weise einzusprechen, und ich brauche bestimmte Dinge um mich herum. Ganz bestimmte Dinge. Ich habe ein bestimmtes Parfum, was ich für diese Vorstellung trage.
Das ist ja interessant. Ja. Das hat nämlich Sabine Tambrea gerade erzählt, dass der pro Rolle sich immer ein völlig anderes Parfum drauf schafft, wie er sagte.
Ja.
Und das dann sofort mit dieser Rolle verbindet.
Ja, habe ich auch. Habe ich auch. Mache ich auch. Ist ja lustig. Das macht was mit einem. Also es gibt so Erinnerungen, die hängen an Gerüchen. Wir wissen es seit Proust. Oder sie hängen auch an den Klamotten. Also wenn ich dann am nächsten Tag ins Theater gehe und dann habe ich wieder den Geruch von meiner Spielklamotte und da ist wieder mein Parfum auch drin, dann ist sofort auch ein bestimmtes Gefühl wieder da. Ich muss das gar nicht künstlich herstellen.
Mhm. Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst zu erleben auf der Bühne der Komödie am Kudamm, aber im Ernst-Reuter-Saal in Reinickendorf, denn die Kudammbühnen zurzeit sind sie ja heimatlos.
Ja.
Die Kultur insgesamt ist ja ganz schlecht aufgestellt, gerade kein Geld, massive Kürzungen. Haben Sie das selbst schon am eigenen Leib auch gespürt, weniger Aufträge?
Nein, nicht direkt. Letztes Jahr war ich mit einem Kollektiv zugange, Lachende Hyänen heißen die, und wir haben ein Stück im Vogtland gemacht, wo wir immer wieder Gelder beantragt haben. Wir haben die glücklicherweise alle immer bekommen. Das sind dann so Mini-Beträge gewesen von 1.500 Euro oder 2.000. Das hat bisher geklappt. Wir haben aber gemerkt im Laufe des Herbstes, dass es immer schwieriger wurde, weil die Zeiten immer, also die konnten uns immer weniger sagen, ja, könnt ihr haben oder sieht eher schlecht aus, wir haben schon so viel ausgegeben. Es hieß dann immer, wir haben eine Haushaltssperre oder wir können euch erst dann und dann das sagen. Und das haben wir, da haben wir 2-3 Mal sind wir ins Risiko gegangen, haben gesagt, na gut, dann notfalls verdienen wir sehr wenig daran, was blöd ist.
Mhm.
Und ansonsten, denke ich, wird das jetzt losgehen. Also ich merke es, es gibt 2 Formate in Berlin, Draußenstadt. Das ist ein ganz tolles Format. Da geht es immer um Veranstaltungen draußen, hat sich während Corona gebildet. Mhm. Immer so auch viel in den Stadtteilen. Es geht sehr viel um soziokulturelle Veranstaltungen, da sind die Gelder gestrichen, das gibt es nicht mehr. Das ist echt ein Jammer.
Ja, und es ist eben umso wichtiger, tatsächlich dafür auch auf die Straße zu gehen.
Unbedingt.
Was Sie ja auch tun. Sie erheben ja ganz laut Ihre Stimme. Aus Ihrer Sicht, was könnte man denn tun? Weil das ist ja, die Gelder werden ja geschoben, weil natürlich an allen Ecken und Enden, auch auf der sozialen Seite wird gesagt, wir brauchen das Geld auch. Was würden Sie denn einem Kultursenator sagen?
Würde ich ihm sagen, das geht so nicht. An der Kultur kann man nicht sparen. Wenn man den Leuten das Geld wegnimmt, und das tut man den Künstlern, und Berlin besteht aus Kultur. Die Leute kommen nicht hierher, weil man hier tolle Autos sieht, sondern weil man eine tolle Kulturszene hat. Und das ist das, was Berlin ausmacht. Das ist weltweit sehr besonders. Und wenn man das kürzt, dann war's das bald mit Berlin. Dann gehen die Leute weg. Sie gehen weg aus Berlin. Oder sie gehen dahin, wo Jobs sind, was dann wahrscheinlich auch nicht mehr Berlin ist oder so. Und damit bricht man, also man spart Berlin kaputt. Es wird teuer bezahlt werden. Das ist das, was ich über die Kultur denke. Und ich denke auch, holt euch das Geld woanders. holt es euch bei den Parktickets, holt es euch bei Sachen, die absurd viel Geld kosten und die wir gar nicht brauchen. Wir haben diesen Flughafen da irgendwie bei Laune gehalten, jahrelang, das hat uns Milliarden gekostet. Ja. Holt es euch von denen, die uns das Geld weggenommen haben.
Sie sind Wahl-Berlinerin, stammen ja aus Marburg, sind aber jetzt Wahl-Berlinerin schon lange Zeit. Wir haben die Rubrik Prominente und ihr Berlin. Was lieben Sie an Berlin und den Berlinern?
Also die Berliner sind sehr direkt. Das musste ich erst mal verdauen, als ich am Anfang hierher kam, bis wie man so angeschnauzt wurde manchmal. Aber es ist eben Berliner Schnauze. Und es ist auch diese Direktheit ist ja auch lustig. Und wenn man da irgendwie mal das gut nehmen kann, dann kommen sehr lustige Dialoge zustande. Also Direktheit, da stehe ich total drauf. Wird mir auch nachgesagt, dass ich direkt sei. Ich mochte auch immer schon das Weltläufige. Das ist tatsächlich ähnlich wie Marburg. Ich bin nach Marburg ja auch in einigen anderen Städten gewesen. Ich war auch in Mannheim. Das ist eine Arbeiterstadt. Da ist auch ein sehr direkter Ton. Ich war in München. Das ist was ganz anderes.
Ja.
Also ich mag die Berliner und das Berlinerische, weil es auch chaotisch ist und weil immer aus diesem Chaos irgendwas Kreatives entsteht. Und man lässt sich hier nicht so schnell die Butter vom Brot nehmen. Und es gibt einfach guten Widerstand und eine Skepsis den Oberen gegenüber.
Haben Sie so einen Lieblingskiez?
Ja, mein Lieblingskiez ist schon Kreuzberg. Weil ich in Kreuzberg so lange gelebt habe, weil ich die Mixtur da am liebsten mag, ist total international. Und auch die Mischung, ich liebe, dass da so viel Wasser gibt. Das ist auch etwas, ich bin ja an einem Fluss geboren. In Marburg bin ich an der Lahn aufgewachsen. Und deswegen fühle ich mich immer wohl, wenn Wasser in der Nähe ist. Und das ist in Kreuzberg eher der Fall als im Prenzlauer Berg, wo ich jetzt wohne.
Ja, überhaupt in ganz Berlin. So viele Gewässer, wie wir hier in Berlin haben. Und Strände gibt es ja, in kaum einer, eigentlich gar keiner anderen
das
Großstadt.
Stimmt. Ne? Genau. Ja. Es gibt hier auch mehr Brücken als in Venedig.
So ist es.
Ja.
So ist es. Sie sind in Marburg geboren, haben wir gesagt, in Mannheim dann aufgewachsen. Und mit 13 waren Sie schon das erste Mal engagiert, sozial und auch politisch, kann man auch sagen. Nämlich im Bund Naturschutz waren Sie unterwegs.
Das stimmt. Ja.
Woher kam dieses Engagement?
Ich komme aus so einem Haushalt. Meine Mutter war sehr früh den Naturschutzthemen gegenüber offen. Und damals gab es dieses Naturmagazin, das hieß Natur von Horst Stern. Das lag bei uns zu Hause rum. Da habe ich natürlich auch immer drin rumgelesen. Und meine Mutter hat auch Geduld gehabt und hat nach den ersten Bio-Würsten geguckt. Damals war das in München so, da musste man echt noch gucken, wo gibt es Märkte, wo Bauern sowas verkaufen. Und mein Vater hat sich lustig gemacht. Ach, das ist also eine Bio-Wurst. Also sind die alle jetzt immer so braun? Und sie, naja, ist doch klar, da ist eben kein Phosphat drin. Da habe ich das überhaupt als Kind erstmal kapiert. Und geschmeckt hat super. So, und wenn da so eine Offenheit zu Hause ist, ist ja klar, und auch ein Bewusstsein auf der anderen Seite, wozu Plastik, wenn es auch in einer Recycleflasche geht, bin ich zum Bund Naturschutz Jugend gegangen und habe da relativ schnell auch, hatten wir eine ziemlich konkrete, super Aufgabe. Wir wollten Leute auf der Straße überreden, dass man nicht mehr Salz streut auf die Straße, auf Verkehrsstraßen. Und das wurde in München dann auch durchgesetzt.
Mhm.
Und das hat was damit zu tun, dass es für Tiere ganz furchtbar ist. Es macht ihnen ja ihre Pfoten kaputt. Und es ist natürlich auch blöd fürs Grundwasser.
Ihre Eltern haben noch studiert, als sie auf die Welt kamen. Dann hatten sie eine Kita. Und sie haben mal irgendwo gesagt, sie hatten eine sehr glückliche Kindheit. Was hat diese glückliche Kindheit ausgemacht?
Ich bin ja geboren als Einzelkind. Also zumindest war ich mal eine Weile war ich Einzelkind. Und meine Freunde, Freundinnen waren das auch erstmal. Dann kamen bei denen so Geschwister. Das ging dann, weiß ich nicht, nach 3-4 Jahren los. Also dieser Move von meinen Eltern, sich nicht damit abzufinden, dass wir als Kinder von Studenten eben in so katholischen Kindergärten sind, wo man um 12 Uhr Mittagessen kriegt und dann um 11:45 ins Bett muss und dann muss man auch da liegen und wenn man aber jetzt wach ist, dann muss man sich da trotzdem hinlegen. Das haben die irgendwie, fanden die nicht nötig, dass wir so ein strenges Regiment haben. Wir reden von 1970, die war 3 Jahre 1970. Dann dieser Move, also mit so einer Gruppe was aufzubauen. Und da habe ich dann meine Wahlgeschwister gehabt. Das hat mich irgendwie, das hat mich gerettet, glaube ich. Weil ich hätte sonst wahrscheinlich sehr unter Einsamkeit gelitten. Ich finde, Einzelkind sein ist so langweilig. Und dadurch hatten wir immer eine Gruppe.
Ich bin auch eins. Und man ist aber dadurch wirklich auch immer gezwungen, sich nach außen zu orientieren. Ja, das macht sehr viel.
Ja. Aber wenn die Eltern einem da eine gewisse Sache abnehmen und sagen, ja, das ist jetzt unsere Gruppe und wir treffen uns auch privat und diesen Kindergarten haben wir jetzt auch aufgebaut. Das war natürlich auch viel einfacher damals. Da haben 4 Tage die Woche hat eine Kindergärtnerin auf uns aufgepasst, Marita, mit der sind wir auch noch heute befreundet. Mhm. Wir sind ja alle auch immer noch befreundet, alle. Und die Eltern haben dann immer freitags auf uns aufgepasst. Auch das, dass die Eltern, nämlich auch die Väter, auf uns aufgepasst haben und wir dadurch nicht nur von Frauen erzogen wurden, das hat auch was ausgemacht.
Das waren so die 70er Jahre.
Ja, auch, ne? Aber das ist auch toll für Kinder, weil Männer vielleicht anders erziehen oder weil überhaupt, das dürfte man heute gar nicht mehr machen, so in der Form, aber dass wir das hatten, so ein Mut von den Eltern, sowas auszuprobieren. Ja, wird stressig, aber wir schaffen das schon. Gemeinsam schaffen wir das.
Als Sie 15 waren, haben sich Ihre Eltern getrennt. Mhm. Was hat das mit Ihnen gemacht? Waren Sie mitten in der Pubertät?
Ich glaube, ich fand das eher gut, dass meine Eltern sich getrennt haben. Weil meine Eltern haben sich sehr viel gestritten. Oder eben leider nicht miteinander geredet. Oder schlecht miteinander geredet. Nicht gut miteinander geredet. Und das ist ja eine große Belastung für ein Einzelkind, weil die Einzelkinder fühlen sich da ja dann schon wieder zuständig. Oder Kinder fühlen sich immer verantwortlich für das Wohl ihrer Eltern. Und deswegen, glaube ich, war ich irgendwie erleichtert. Na, dann ist jetzt mal klar, ist natürlich klar, ich habe meine Mutter sehr leiden sehen oder sie war sehr traurig. Sicher war mein Vater auch sehr traurig, aber der war dann auch einfach erstmal weg. Vielleicht denke ich auch deswegen, man muss nicht auf Teufel komm raus zusammen sein. Wenn man mein Leben anguckt, dann habe ich das ja auch so gemacht. Auf Teufel kaum raus muss es nicht sein. Oder nicht in dieser Form. Vielleicht gibt es auch andere Formen von Beziehung. Siehe, mein Ex-Freund und ich, wir arbeiten ja aber noch immer noch zusammen. Und mit Thomas habe ich auch immer noch zu tun. Also eigentlich ist ja auch toll, wenn man da eine Freundschaft draus werden lassen kann.
Absolut. Das ist die Königsdisziplin eigentlich. Mm. Wann und wie haben Sie denn für sich so die Schauspielerei entdeckt?
Vielleicht in dem Alter schon.
Schultheater auch?
Ja, ich habe mit 15 eigentlich, erinnere ich mich, dass ich auch schon eine paritätische Prüfung gemacht habe. Ich wollte eigentlich sofort Schauspielerin werden. Ich habe das so entdeckt. Eine Freundin von mir hat das angesprochen in der Toilette und hat gesagt, ich werde Schauspielerin. Und diese Karriere werde ich nicht mit dir teilen. Okay, gucke ich doch mal mich auch ein bisschen um. Da habe ich so eine paritätische Prüfung gemacht. Da war ein toller Schauspieler dabei, Kurt Meisel. Und der sagte zu mir, du hast ja noch Zeit, mach doch erstmal dein Abitur. Und dann kannst du in die Schauspielschule gehen. Und so habe ich es dann gemacht.
Und zwar in München.
In München. Mhm. Und im Nachhinein habe ich verstanden, dass Schauspielerei oder überhaupt sich mit Literatur zu beschäftigen oder durch den Beruf Schauspielerei, man ist ja immer auch im Fantasiebereich. Und das ist ja sehr wohltuend für uns alle. Also wie gesagt, wir spielen ja auch.
Ja.
Wir spielen, da muss man sich ja erstmal vorstellen. Stellen sich vor, wir würden nicht hier im Studio sitzen, sondern wir wären im Wald oder wir wären jetzt bedroht von irgendwas außen oder das Wasser, wir würden auf einem Schiff sitzen und so weiter und so fort. Es macht halt immer Spaß, sich Sachen vorzustellen. Hm. Das ist so ein uralter Trieb bei uns, würde ich sagen. Man kann dann auch der Realität entfliehen, die manchmal eben nicht so toll ist.
Das wollte ich nämlich gerade sagen. Manche Schauspieler, wenn man die dann so im richtigen Leben kennenlernt, sind oft sehr schüchtern. Und dann kommt immer, ja, in die Rollen konnte ich mich so fliehen oder ich konnte mich hinter den Rollen auch verstecken, weil ich war gar nicht so selbstbewusst, wie ich hätte sein wollen oder so. War das bei Ihnen auch so?
Ja, teils. Ja, also ich würde mich erstmal so da, genau, das könnte ich unterschreiben, dass ich vielleicht als Mädchen auch eher schüchtern war, aber vielleicht ist das auch normal im Alter, zwischen 15 und 20 ist man eben auch noch schüchtern oder nicht unbedingt sofort immer der Clown, aber der war ich irgendwie auch, aber das hatte dann schon wieder was damit zu tun, dass ich so eine Rolle übernommen habe in der Klasse und eher so dafür Witze zuständig und ansonsten finde ich nach wie vor, es ist ein für mich nach wie vor etwas, ich finde es so erholsam. Es ist wie eine kleine Erholungsreise, wenn ich weiß, ich gehe jetzt abends zur Vorstellung, ab 16 Uhr schalte ich meine Birne um auf, weil sagen wir, die Vorstellung ist um 19.30 Uhr, dann schalte ich ab 16 Uhr auf, ich konzentriere mich jetzt auf den Text und dann gehe ich paar Stunden in diese Geschichte, komme zurück, gehe wieder zur Nina und find's super.
Hm. Nach der Schauspielschule, also Otto Falkenberg, erstmal in München, hat so ihre Theaterkarriere in Kiel begonnen. Kann man sagen, dass Sie sich da auch so freigespielt haben? Da gab es ja ganz viele Inszenierungen, die Sie da auch gemacht haben.
Ja, ich bin erstmal, wahrscheinlich fand ich auch die Schauspielschule, fand ich auch teils mühsam, schwierig. Wir sind jetzt also in den 90ern, ich war 86 bis 90 auf der Schauspielschule. Wir reden hier auch von, früher war das auch normaler, noch so ein bisschen junge Mädchen sexistisch anzusprechen. Ich wollte da erstmal weg aus diesem Geklüngel und bin erstmal ganz weit weg, also nach Kiel. Und ja, ich konnte mich da erstmal rum und drum und alles spielen, rauf und runter. Ich glaube, wie so ein junges Pferd. Es ist einfach gut, erstmal loszulegen und erstmal zu spielen. Außerdem hatte ich es wurde mir immer vorgeworfen, du bist zu leise. Also ich musste auch für mich mal ein bisschen lösen, auf der Bühne mal ein bisschen lauter zu sein. Also da sieht man, ich war auch als Schauspielerin immer noch schüchtern. Oder das Filmsprechen fand ich irgendwie leichter. Film hatte ich nie ein Problem. Und dann war ich aber eigentlich auch nach anderthalb Jahren mit Kiel, war ich auch fertig mit dem normalen Theaterbetrieb. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht ganz. Ich war noch kurz Gast in Zürich. Hab da noch eine Gastrolle gespielt. Aber dann war ich schon fertig mit dem normalen Theaterbetrieb. War mir eigentlich auch schon zu langweilig. Oder nicht langweilig, sondern es war mir zu hierarchisch. Es war mir zu, da werde ich schon wieder in Schubladen geworfen. Und in Kiel, in meinem ersten Engagement, der erste Regisseur hat gleich versucht, mich abzuschleppen und hat mich dann gemobbt, als ich mich nicht abschleppen ließ. Das war auch nicht schön. Nee, das war nicht schön. So als 22-Jährige sich der Sache so ausgeliefert fühlen. Und dann bin ich da abgehauen. Und dann bin ich durch Thomas Heinze ja zu René Polisch gekommen. Schwul, der hat mich in Ruhe gelassen, großartig.
Viele haben Sie ja auch noch in Erinnerung 1993 abgeschminkt. Das war ja an sich ein Hochschulfilm, der dann aber in die Kinos kam und extrem erfolgreich war. Sie an der Seite von Katja Riemann als Krankenschwester, Maischa.
Ne? Ja.
Ja. Und würden Sie das selber auch so als Ihren Durchbruch beruflicher Art empfinden im Nachhinein betrachtet?
Ja, filmisch gesehen natürlich. War plötzlich, plötzlich haben Leute mich gekannt. Ja, klar, genau. Und schauspielerisch vielleicht auch, weil auch da haben wir ja zusammen, wir haben das ja zusammen entwickelt. Also ja klar, gab es ein extrem lustiges Drehbuch, was Katja geschrieben hatte, zusammen mit Eva und mit den Sprüchen. Jetzt weiß ich leider nicht mehr die lustigen Sprüche von der Frau, die da die Vorlage waren, aber sie hat die Vorlage geliefert und dann haben wir uns wirklich getroffen zum Proben. Und diese Art, an Sachen zu arbeiten und weiterzuentwickeln nach dem Drehbuch, das finde ich irgendwie toll. Oder auch die Dreharbeiten waren so. Katja Riemann hat dann bei mir gewohnt und dann war es manchmal so, wir haben dann gedreht. Mit mir wurde gedreht bis 21 Uhr und dann bin ich nach Hause gefahren worden und der Fahrer hat gleich die Katja mitgenommen, weil die Katja dann bei mir gewohnt hat und ist mit ihr losgefahren zum Drehen. Und auch dieses, also eigentlich immer so Familie, das Film Familie dann auch gleich wie Familie ist, fand ich eigentlich auch immer toll. Oder das hat mich geprägt und das ist auch eine Form von Durchbruch. Mentaler Durchbruch.
Ja, klar. Ja. Sie haben ganz, ganz viele Serien eben auch gedreht, auch in Krimiserien. Wenn Sie so mal vergleichen würden, was ist so Ihr Ding? Sind das eher Filme oder ist das doch das Theater? Weil viele, die vom Theater kommen, sagen, ja, Theater ist eigentlich die Königsklasse, Filme machen wir auch. Andere wiederum sagen, nee, Theater mag ich gar nicht, Film ist so das ganz Große.
Ich mag wirklich beides gleich gern, weil beides so unterschiedlich ist. Also ich mag total gerne jetzt auch, dass ich so einen Ablauf habe, jeden Tag und jeden Tag wieder diese Aufgabe mit Heiko habe, na mal sehen, wird's heute klappen? Das ist sehr aufregend.
Und jeder Abend lustig. Ist ja anders.
Jeder Abend ist anders. Das mag ich total gerne, weil wir eben auch den Kontakt zum Publikum, dieses Live, also das ist ja ganz toll, das direkt zurückzubekommen. Also ich meine, das kann sich ja gegenseitig hochsteigern, ja? Wenn die dann Spaß entwickeln und wir wir das ab, also diese Spannung, die dann im Raum ist, wenn wir es spannend machen und dann, dass man eigentlich alle sich gemeinsam amüsieren, wie man dann die Spannung auflöst. Das ist toll und beim Drehen ist das eben für eine ganze Weile alles sehr, sehr eng und auch sehr intim, sag ich mal. Und das ist ja auch was Besonderes, dass man sich so nah rücken kann. Also es ist was Besonderes, durch das sich so nah kommen, gehst du ja fast schon auch in einen therapeutischen Bereich. Mhm. Wenn dich dann irgendwas triggert, dann musst du ja auch rausfinden, bin ich das jetzt oder hat das mit meiner Rolle zu tun oder färbt die Rolle da auf mich ab oder habe ich da jetzt zu viel von mir reingetan? Also diese Vorgänge sind so anders.
Gucken wir mal nach vorne nächste Woche. Berlinale. Mhm. Wenn Sie da unterwegs sind?
Ja, klar. Ja, auf jeden Fall. Ich finde Berlinale ganz toll. Wie angenehm, dass dieses Festival bei uns also in Berlin stattfindet. Ne?
Direkt vor der Tür.
Ja, ganz genau. Also ich muss auch sagen, es ist so, mein Ablauf ist immer der. Ich gucke so, 3 Tage gehe ich fast nur zu Empfängen. Ich habe ja dann auch noch ein paar Vorstellungen zu spielen. Und dann gehe ich auch wirklich sehr, sehr gerne ins Kino. Also dieses mit nach 3-4 Tagen, wo man auch so totgelabert ist, sich ins Kino zu packen und einfach drauf loszugucken. Gar nicht großartig so, sich informieren. Jetzt, welchen Film gucke ich denn? Ich gucke dann immer Filme im Forum, die ich vielleicht sonst nie wieder gucken kann.
Und übernächste Woche haben Sie Geburtstag.
Das stimmt.
Am 26.
Ja.
Februar.
Ja, genau.
Wird da groß gefeiert?
Groß feiern werde ich jetzt nicht. Das ist mitten in der Woche. Da werde ich jetzt nicht groß feiern. Ich feiere, ehrlich gesagt, alle 2 Jahre groß. Wirklich groß mit Party und Essen und dies und das. Ich glaube, ich mache einfach Open House. Und wünsche mir von der Freundin meiner Tochter Ellie eine Torte, weil sie kann das am allerbesten.
Das Jahr ist ja noch jung. Gibt es schon spruchreife Projekte, wo wir sie noch sehen werden? Jetzt natürlich erstmal auf der Bühne im Ernst-Reuter-Saal.
Ich arbeite mit meiner Performance-Gruppe Sliders. Erarbeiten wir eine Performance mit der Jugendgruppe, das sind Roma-Jugendliche in Hamburg. Die heißt Romplay und wir haben Premiere auf dem Krass-Festival in Hamburg am 4. April. Es wird ein Pilcher ausgestrahlt, wo ich mitgespielt habe. Es wird ein Bremerhaven-Krimi ausgestrahlt, wo ich mitgespielt habe.
Nina Kronjäger, ja. Danke, dass Sie da waren. Hat mir viel Spaß gemacht.
Ich danke Ihnen auch. War schön hier.